Heute haben wir den letzten Tag des Kalenderjahres erreicht, so wie wir es berechnen. Andere Länder und Völker haben andere Kalender. Fragst du jemanden aus dem Iran, wann er Geburtstag hat, wird er Schwierigkeiten haben, dir zu sagen, wann er in deinem Kalender steht, also wann sein Geburtstag steht. Jemand aus China feiert das neue Jahr zu einer anderen Zeit. Jemand aus Israel zu einem noch anderen Zeitpunkt. Aber für uns ist das Jahr jetzt zu Ende und morgen beginnt ein neues. Im Grunde genommen messen wir die Zeit auf dieselbe Weise. Wenn ein jedes Jahr beginnt, darf unterschiedlich sein. Also wann ein jedes Jahr beginnt, darf von Volk zu Volk unterschiedlich sein. Aber es gibt etwa 12 Monate, das sind Monde in jedem Jahr und das ist eine Sonnenumwendung. Aber mein Rechtschreibtrainer, der merkt diesen Namen nicht, dieses Wort nicht. Also Sonnenumrundung sollte es nicht geben, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und die 7-Tage-Woche wurde seit Anbeginn beibehalten. Despoten haben versucht, sie zu verlängern, vermutlich um aus dem Volk mehr Arbeitstage rauszuquetschen. Aber die 7-Tage-Woche hat sich durchgesetzt. Und dafür können wir dankbar sein, denn sie ist lang genug. Auf jeden Fall ist es nicht ungewöhnlich, dass die Menschen am Ende eines Jahres eine Bestandsaufnahme ihres Lebens machen und sich Ziele für Verbesserungen im nächsten Jahr setzen. Und in den kommenden Stunden werden wir immer wieder hören, ein frohes Neues, froh, Freude, sich freuen. Wir wünschen einander im neuen Jahr Freude. So etwas sagen wir Jahr für Jahr. Auch der Apostel Paulus wünschte seinen Lesern Freude. Nicht unbedingt in Verbindung mit einem neuen Jahr, aber offensichtlich auch nicht zum allerersten Mal in dem Philipperbrief. Wenn man einem anderen Menschen ein frohes Neues wünscht, dann handelt es sich dabei lediglich um Wünsche, um Wunschdenken, wenn man so will. Wünschen allein bringen nicht viel, denn Wünsche bewirken wenig, als nur das Wohlwollen zum Ausdruck zu bringen, was auch nicht schlecht ist. Ich mein's mit dir gut, ich wünsche dir ein neues Jahr, ist nicht schlecht. Aber ob du ein neues Jahr deshalb haben wirst, weil ich es dir gewünscht habe, ist eine andere Frage. Ein Befehl dagegen erreicht etwas, wenn es erstens ein Befehl zum Guten ist und zweitens, wenn er gefolgt wird. Heute will ich zu euch über das genannte Kapitel in dem Philipperbrief predigen, Philipper 3. In der Vorbereitung kam mir der Text bekannt vor. Ich meine nicht nur vom Lesen, sondern ich hatte den Eindruck, ich hatte darüber in jüngster Vergangenheit gepredigt. Aber ich habe die Botschaften der jüngsten Vergangenheit geprüft, geschaut. In YouTube zum Beispiel gibt es eine Liste von etwas mehr als 200 Botschaften, die wir seit Corona ins Web gestellt haben. Und das Kapitel zumindest vor einem Jahr zu dieser Zeit wurde nicht ausgelegt. Ich habe ihn jedenfalls wieder auf dem Herzen gehabt, diese Stelle, und will euch am Ende dieses Jahres dazu ermutigen, deinen Spielplan zu überdenken. Deshalb der Titel: Überdenke deinen Spielplan. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht durch das Bild ablenken. Manche lieben den Schach, also das Schachspiel. Und wenn ich hier ein Spielbrett habe, dankbarerweise könnt ihr wirklich nicht sagen, wie das Brett sonst aussieht. Manche erkennen, welchen Bauer er vielleicht nach vorne bewegt. Aber manche freuen sich über das Spiel. Aber freust du dich über das richtige Ergebnis? Vielleicht denkst du, es geht ja um dich und nicht um einen anderen. In der Welt des Sports, und man zählt Schach zum Sport, gibt es manchmal eigenartige Ereignisse. Es gibt Menschen, die ein gutes Spiel, ich meine jetzt einen guten Spielzug, machen, und während sie sich über ihre Leistung freuen, verlieren sie den gesamten Spiellauf aus dem Auge. Ein Footballer in den USA freute sich über einen ihm gelungenen Spielzug, aber sein sich selbst feiern hat seiner Mannschaft das Spiel gekostet, denn es fehlten 15 Sekunden später, als die Zeit abgelaufen war, die wenigen Sekunden, die er damit verbrachte, sich selbst zu feiern. Und es gibt Menschen, die denken, sie hätten gewonnen, um dann aber festzustellen, sie hatten noch nicht das Ziel erreicht. Ich habe Menschen gesehen, also in YouTube natürlich oder sowas ähnliches, die freuen sich, über die Endlinie gegangen zu haben, wussten nicht, es gäbe noch eine Runde. Ich denke, es war Lewis Hamilton, der im Regen die Formel 1 Meisterschaft gewann. Die ganze Saison, während die andere Mannschaft ihren ersten Platz in dem einen Rennen jubelte und ohne es in dem Moment wahrzunehmen, den Gesamtsieg für die Saison an den mittlerweile als, ich glaube, viert oder fünft platzierten Hamilton über die Ziellinie zu verlieren. Also das heißt, er musste nur, sagen wir, 2 Punkte bekommen, um die Saison zu gewinnen. Und die andere Mannschaft hätte sowohl das Rennen als auch den Gesamtsieg gewonnen. Und während sie sich ihr Sieg in dem Rennen gefeiert haben, arbeitete sich Hamilton noch vor. Er ist sehr gut im Regen. Und er überholte einen nach dem anderen, bis er den letzten überholt hatte und die 2 Punkte, die notwendig waren, damit er die ganze Meisterschaft gewinnt, bekommen hatte. Worüber freust du dich? Hast du die richtige Freude? Und ich meine jetzt nicht Schadenfreude, aber hast du die richtige Freude? Vielleicht freust du dich, solltest es aber nicht. Zumindest nicht über solche, nur sagen wir, Spielweisen. Eine hohe Punktzahl ist manchmal wünschenswert, bei Golf aber nicht. 100 Meter in 10 Sekunden zu laufen ist in vielen Rennen wünschenswert, aber bei einem Marathonlauf nicht. Den Ball mit der Hand ins Tor zu befördern ist bei Handball in Ordnung, bei Fußball aber nicht. Wenn wir uns freuen, so wollen wir die richtige Denkweise, die richtige Spielweise haben. Also will ich sagen, vielleicht freust du dich, solltest es aber nicht. Denn du sollst dich nicht über solche Spielweise freuen. Wir werden jetzt die Verse 1 bis 11 in Philipper 3 auslegen. Ich lese kurz vor. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Es nicht gegen die Freude, aber worüber freut man sich? Worin? Freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Also es ist, als hätte Paulus gesagt, ja, wiederum dieses Jahr, frohes Neues. Und er sagt, ich sage das immer wieder, aber es ist mir nicht lästig für euch. Es macht euch sicher, es macht euch gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am 8. Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Das ist die richtige Denkweise, die richtige Spielweise, sich im Herrn freuend. Das führt in eine sichere Richtung, in eine richtige Religion hinein. Es gibt ganz gefährliche religiöse Menschen. Ja, das auch. Ich meine jetzt nicht, weil sie uns körperlich angreifen, obwohl sie es auch tun, aber auch ihre Wirkung auf einer geistlichen Ebene ist gefährlich. Nicht nur für Zeit, sondern für die Ewigkeit. Und auf diese müsste man Acht geben. Aber es gibt ganz andere religiöse Menschen, deren Religion sich auf einer ganz anderen Ebene abspielt. Also möchte ich, dass ihr zur Kenntnis nehmt, drei Aspekte ersterer, auf die man Acht geben müsste, mit Schwerpunkt auf ihre Wirkung. Vers 2. Es gibt religiöse Menschen, die eine Werksgerechtigkeit lehren. Das heißt, dass vermeintlich ein Mensch durch gute Werke gerecht vor Gott werden könnte. Durch eigene Anstrengung. Lehrst du aber, was in der Bibel steht, dass dies falsch ist, wirst du ihre Zähne zu spüren bekommen. Die sind Hunde. Die sind hundeartig. Nun, nicht alle Hunde sind artig. Wir haben artige Hunde. Zumindest greifen sie die Kinder nicht an. Also manchmal büchsen sie schon aus, aber ansonsten sind sie im Großen und Ganzen artig. Aber das waren die Hunde vor Jahrtausenden nicht und es sind sie vielleicht an anderen Gegenden immer noch nicht. Denn Hunde greifen an, was ihre Komfortzone in Frage stellt. Ihre Lehre jetzt auf die Menschen übertragen. Sie sind Hunde. Sie sind bissig, giftig. Sie sind bösartig. Sie sind, ja, was heißt es hier? Böse Werker? Moment. Die bösen Arbeiter. Was sie erarbeiten, ist im Endeffekt böse. Wenn es die Menschen hinweg von Christus allein führt, ist das böse. Wenn das die Menschen ins Verderben führt, ist das böse. Und diese sind religiösen Menschen, die bissig sind, gefährlich, und die Böses bewirken. Und sie bestehen, also damals bestanden sie auf die Beschneidung. Und wie ihr wisst, ist die Beschneidung die Entfernung von ein bisschen Fleisch. Aber diese Menschen wurden die Zerschneidung genannt von Paulus. Das sind die Verstümmler. Sie machten so ein Theater aus ein bisschen Fleisch und dabei haben sie ganze Menschen verstümmelt im übertragenen Sinn. Sie betonten vielleicht die Kasteiung, bewirkten aber die Verstümmelung. Nun, es gibt drei Aspekte letzterer. Jetzt springe ich zurück zu, es heißt hier in Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir, und dann nennt er drei Dinge, und die sollten wir auch zur Kenntnis nehmen. Und es geht ja um unseren Gottesdienst, um unsere Anbetung. Sie beten, also die Richtigen beten Gott im Geist an. Das kann natürlich auf den Heiligen Geist bezogen werden, aber wisst ihr, in Johannes 4 heißt es, Gott ist Geist, nicht Gott ist ein Geist oder Gott ist der Geist, sondern Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die Ebene, auf der wir Gott anbeten und ihm dienen. In erster Linie ist unsere Anbetung nicht gefühlsbetont, nicht auf der Ebene der Gemüter. Es ist nicht falsch, also es heißt auch hier, freut euch. Freude ist auch ein Gemüt, eine Emotion. Es ist nicht verkehrt, aber uns geht es ja nicht um Ekstase. Es geht ja nicht um Schwärmen. Es geht uns nicht darum, dass wir ausschalten, dass wir unsere Gedanken irgendwie ausschalten und nur Gott erleben in unseren Gefühlen. Es geht uns auch nicht darum, dass wir Gott in erster Linie durch unsere Sinne wahrnehmen. Ja, wir singen und das hören wir und das produzieren wir auch. Und ich hoffe, dieser Raum stinkt nicht. Okay, riecht nicht übel, aber wir haben nicht extra irgendwie Räucherkerzen oder was auch immer reingebracht, wie auch immer, Stäbe heißen sie nicht, Kerzen, aber damit man irgendwie einen erhöhten Gottesdienst hat. Und die Lichter sind schön und zu Weihnachten und ja, wir haben hier auch Kerzen, das ist übrigens nicht üblich bei uns im Rest des Jahres. Aber wir freuen uns über Licht, über den Sinn, über das Sinnbild. Aber in erster Linie geht es ja um Information. Es ist das Wort Gottes. Und die Bibel ist wörtlich inspiriert. Es geht dem Schreiber sogar nicht nur um die einzelnen Worte, sondern sogar um die Buchstaben. Und manchmal basiert ein Argument darauf, ob ein Wort in der Einzahl oder in der Mehrzahl ist. Es geht ja wirklich nicht nur um die Gedanken, nicht nur um die Geschichten, die Eindrücke, nein, es geht ja um die Worte Gottes. Paulus sagte in 2. Timotheus 3, dass die heiligen Buchstaben, ja, es heißt Schriften, aber Grammata, es sind die Buchstaben, die einen weise zum Heil machen. Und deshalb betone ich immer wieder und sage es wieder, ist es mir auch wichtig und ein Anliegen, dass auch die Kinder zu Hause nicht nur Kinderbibel haben, die eine Nacherzählung sind von Bibelgeschichten, sondern lest ihnen den Wortlaut, lest ihnen die Bibel vor, damit sie das ins Herz bekommen. Sie werden es zwar nicht ganz verstehen, wir auch nicht, aber zumindest ist es da, später kann es ihnen Sinn machen, wenn es nicht einmal da ist, sondern wenn man sagt, der gute Gott, der liebe Gott. Der liebe Gott hat Noah beauftragt, eine Arche zu bauen und der liebe Gott machte dies und der liebe Gott machte das und aber das steht in der Bibel nicht in der Stelle, dass es der liebe Gott war. Und wir können den Kindern irgendwie beibringen, dass dies fast wie eine Märchenfigur ist. Und sie bekommen nicht den richtigen Eindruck von unserem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, der zu fürchten ist. Also lasst uns vorsichtig sein. Wir beten Gott im Geist an. Boah, ich habe viel Zeit bei diesem kleinen Punkt verbracht. Wir rühmen uns nicht über unsere Leistung, sondern wir rühmen uns in Christus Jesus. Nicht meine Ehre, sondern es geht ja um seine Ehre. Nicht ich. Nur Christus sei gepriesen, heißt es in Lied 217. Dann, sie haben auf das Fleisch kein Vertrauen. Nicht auf mein Fleisch vertrauen. Ich bringe es fertig. Ich kann das. Nein. Paulus sagte, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Jeremia 17,9 sagt, das Herz, es ist ein trotzig Ding. Wer kennt sich damit aus? Unheilbar krank. Römer 7, Vers 18 sagt Ähnliches. Gut, aber Paulus war in dieser Hinsicht ein gutes Beispiel, ein Vorbild. Und er sagte, was mir Gewinn war, in den Versen 4 bis 6, das, worauf man Wert legen könnte, das halte ich für schädlich sogar. Worauf vertraust du, dass du es in den Himmel schaffst? Vorausgesetzt, du denkst, du schaffst es. Gibt es Dinge, wo du sagst, ja, mit diesen Dingen bin ich ein Gewinner. Auf jeden Fall gewinne ich. Ich habe die richtigen Karten. Ich habe die richtigen Spieler. Ich habe und so weiter. Ich habe. Aber hast du Christus? Paulus sagte, alles, was mir Gewinn war, habe ich eingebüßt. Er gebraucht hier Worte wie aus der Wirtschaft, aus der Buchrechnung. Er sagte detailliert, und ich werde nicht in die Details gehen, aber er sagte, alles war abgecheckt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100%. Ich habe gut abgeschnitten. Und dann hat er diese Prüfung, dieser Fragebogen, hat ihn genommen und zusammengeballt und ins Feuer geworfen und hat gesagt, nein. Warum? Was war sein Motiv, so etwas zu machen? Ich meine, wir haben in Vorbereitung darauf, dass unsere Familie zu Krishas Geburtstag zu 37 zu uns kommt. Also ihr Geburtstag war am 21., aber ich meine, wir hatten 37 Verwandte bei uns im Haus. Okay. Und wir dachten, wir müssen mehr Platz machen und wir haben alte Bankunterlagen weggeworfen. Ich habe eine große Kiste voller Botschaften zurückgedatiert auf 2004 und ich glaube sogar 1996 weggeschmissen. Und Paulus hat auch Sachen weggeschmissen. Es gibt einen Komponist, Dukas, der war ein wunderbarer Komponist, hat fast alles zerstört, was er komponiert hat, bis auf ein paar Lieder, die, also nicht Lieder, sondern Werke. Aber was war Paulus Motiv, das wegzuschmeißen, was er bisher geleistet hatte? Sein Motiv war, ja, für ihn. Es heißt, um dessen Willen, um Christi Willen. Man muss ja langsam lesen und ich weiß nicht, ob das wirklich der Sinn, aber wenn er sagt, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Er machte es nicht für sich in erster Linie, sondern in erster Linie, der erste, den er erwähnt, ist Christus. Ich machte es für ihn. Und wisst ihr was? Ich denke, dass wir manchmal nichts für ihn machen, sondern alles für uns. Wir müssen umdenken. Warum machst du, was du machst? Verlierst du überhaupt einen Gedanken über Gott? Warum lässt du das gehen, was du dir entledigst? Sein Motiv für ihn, um des Christus willen, steht in den Versen 7 und am Anfang Vers 8. Ich habe es zu seinen Gunsten getan. Wisst ihr, Jesus Christus will vertraut werden. Wenn wir ihm unseren Vertrauen nicht schenken, ist er beleidigt, es tut ihm weh. Er möchte, er ist geschmeichelt, er freut sich, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Ich habe es zu seinen Gunsten getan, aber ich habe es wegen seiner Gerechtigkeit getan, denn meine Gerechtigkeit zählte nichts. Aber seine Gerechtigkeit war meiner um Längen überlegen. Er verdient es, vertraut zu werden. Er ist die kostbare Perle. Matthäus 13. Man verkauft alles, was man hat und kauft sie, die Perle. Hast du alles, was du bist und hast, alle Gerechtigkeiten dafür gegeben, damit du die vollkommene Gerechtigkeit Gottes bekommst? Weißt du was, du schaffst es nicht in den Himmel, ohne die Gerechtigkeit Gottes zu haben. Du brauchst eine Gerechtigkeit, die du nicht hast, die nur einer hat. Und das ist Jesus. Jesus ist vollkommen gerecht. Und du brauchst seine Gerechtigkeit auf dein Konto gutgeschrieben. Du hast ja unsagbare Schulden. Die müssen getilgt werden. Die müssen ausgeglichen werden. Und du kannst es nicht. Du hast ein Minus. Und was für ein. Aber Jesus hat ein Plus. Und was für ein. Und sein Plus gleicht mehr als dein Minus aus, weil er dein Minus auf sich getragen hat am Kreuz von Golgatha. Solange du versuchst, aus dem Minus ins Plus zu kommen, ohne dass du einfach deine Schulden tilgen lässt durch den Reichen, schaffst du es nicht. Paulus hat das erkannt, endlich durch die Gnade des Herrn. Und er hat es um der Gerechtigkeit willen getan. Er hat erkannt, mein Wertsystem muss auf den Kopf gestellt werden. Ich habe ja keine Währung, die bei Gott gilt. Es ist, als würde ich in den Laden gehen mit Spielgeld. Und ich lege dann diese Plastikmünzen vor die Kasse da. Und die Kassiererin schaut mich an und sagt, hä? Ja? Oder ab und zu mal rutscht mir ein Cent aus USA in die Tasche. Und was ist denn das? Sie legen es hin. Ja, damit kann man nicht kaufen. Und mit deiner Gerechtigkeit kannst du an Gottes Kasse nichts kaufen. Du brauchst ja die Währung, die er dir zur Verfügung stellt. Du musst ja an die Bank, an Gottes Bank. Und deine Gerechtigkeit wegen seiner, also gegen seine, umtauschen. Ja, der ist so großzügig. Er macht es, obwohl das, was wir haben, nichts wert ist. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er gibt uns sein Leben. Ich habe mein Wertsystem auf den Kopf stellen lassen. Ich habe mein Vermögen aufgegeben und umgetauscht, anstatt es weiterhin zu sichern und zu schützen. Wir haben bei uns ein Spiel gehabt, man sollte sein Vermögen schützen, heißt es in dem Titel des Spiels. Aber Paulus sagte, ich schütze mein Vermögen nicht, sondern ich nehme den Verlust in Kauf, ich nehme ihn hin. Denn wenn ich verliere, dann gewinne ich. Viele geben ihre Dollars auf, um Gold zu kaufen, andere um Bitcoin zu kaufen. Man tauscht dieses um jenes ein. Wenn die Reichsmark keinen Wert mehr hat, gibt man sie auf. Behält man sie, so wird man vielleicht einen Schubkarren voll davon haben, aber er kauft nichts. Ein weiteres Motiv war nicht nur für ihn, sondern für mich, um Christus zu gewinnen. Verse 8 bis 11. Um in das zu investieren, was am Ende noch übrig bleibt, damit ich Christus gewinne, damit ich in ihm erfunden werde, Vers 9, damit ich Christus erkenne, Vers 10, das heißt, ich erkenne seine Kraft, ich erkenne seine Leiden und die Gemeinschaft seiner Leiden, ich erkenne seinen Tod, Gleichgestaltung mit seiner Lebensweise und damit auch gelange ich zur Auferstehung aus den Toten. Ich bin mit ihm in der Auferstehung. In der Welt des Sports gibt es vielleicht Menschen, die meinen, sie hätten alles im Griff. Sie sind siegessicher, aber ihr Ende ist eher Flop als Top. Manche freuen sich zu sehr über Zwischenergebnisse, Zwischenetappen. Die richtige Ausrichtung ist, also denkt zukünftig, anstatt auf die Gegenwart oder die Vergangenheit zu blicken. In den Versen 12 bis 14. Ich lese diese Verse vor. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Sie konzentriert sich nicht auf vermeintliche Errungenschaften in der Gegenwart. Schaue mal, was ich erreicht habe. Viele Menschen wollen, dass andere Menschen ihnen Anerkennung schenken und sagen, hey, wow, du hast es zu was gebracht. Nein, Paulus leugnete sogar, dass er es zu etwas gebracht hätte. Und diese richtige Ausrichtung konzentriert sich nicht auf erfreuliche Ergebnisse in der Vergangenheit. Sie vergisst sie vielmehr. Wir sollten vielleicht ein bisschen eher vergesslich werden. Da stehe ich im Vorteil. Ja, also wir sollten bewusst nicht auf das Gute in der Vergangenheit Erkenntnis nehmen. Aber auch nicht auf weniger erfreuliche. Wisst ihr, manche haben Dinge in der Vergangenheit, worüber sie sich freuen. Ich habe sie auch. Nicht viele. Ich denke an eine Auszeichnung, die ich mit 18 Jahren gewonnen habe. Verstaubt im Keller am Fenstersims. Ab und zu mal entferne ich den Staub. Tja. Wir sollten uns nicht so sehr auf erfreuliche Ereignisse der Vergangenheit konzentrieren. Es ist schön, zurückzublicken mit dankbarem Herzen. Aber wenn wir uns der Vergangenheit rühmen, was soll das? Das ist ja Stolz. Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte schon die Vergangenheit vergessen. Es gibt da einen Berg von Lasten, Altlasten. Hey, Gott will auch, dass du diese vergisst. Natürlich nicht, dass du vergisst, Gott dankbar zu sein, dass er dir die vergeben hat. Aber du brauchst ja nicht zu grübeln und ja, dich zu kasteien, oh, ich bin so ein Sünder. Wenn Jesus dir die Schuld abgenommen hat, dann ist es ans Kreuz hingenagelt. Du trägst die Sünde nicht mehr, sofern du ihm vertraust. Also bitte, trage diese alten Leichen nicht mit dir herum. Mein Vater erzählt eine Geschichte, und ich habe es hier mindestens einmal erzählt, aber von dem Jungen, der eine tote Katze gefunden hat. Er ging nach Hause und man sagte, er sollte sie am besten gleich begraben. Also hat er die Katze begraben, aber der Schwanz hat er nicht unter die Erde bekommen, und jeden Tag guckte er wieder, um zu sehen, wie es seiner Katze ging. Zog sie wieder hervor. Ja, manche tun das auch mit ihren Sünden. Sie gucken immer wieder hin. Gott möchte, dass sie begraben bleiben und nicht wieder zum Vorschein kommen. Nein, konzentriere dich nicht auf deinen jetzigen Stand so sehr und auch nicht auf die Vergangenheit, sondern tue das, was Paulus machte. Er sagte, er hat das Ziel vor Augen. Nun, das machte er dem Herrn Jesus Christus auch nach. Hebräer 12 sagt, dass Jesus Christus um der Freude willen, die vor ihm war, das Kreuz erduldete. Es gibt eine Freude in der Zukunft, und wir dürfen zielstrebig auf diese Freude zu gehen. Sie konzentrieren sich viel mehr und ausschließlich auf das Ziel, den Kampfpreis in der nahen Zukunft. Übrigens auf einer ganz anderen Ebene. In der Schlachter heißt es himmlisch, in der Elbefelder heißt es nach oben in Christus. Also unser Kampfpreis ist zukünftig, liegt noch vor. Und ist nicht auf dieser Erde, sondern ist im Himmel. Manche sind zu erdgebunden. Das heißt, auf diese Erde fixiert. Nein. Man kann vielleicht, sagt man, so himmlisch gesinnt, dass man für die Erde nichts wert ist. Aber weißt du, du bist ja für den Himmel nichts wert, wenn du nur irdisch gesinnt bist. Also, ich würde lieber diese Kritik der Menschen zu himmlisch gesinnt in Kauf nehmen, als dass ich von Gott hören würde, Du hast keine Gedanken für die Zukunft, für den Himmel gehabt. In der Welt des Sports muss man immer wieder Inventur machen. Gibt es Raum zur Verbesserung? Der richtige Plan, der richtige Weg führt am richtigen Ziel aus. Wer nicht bereit ist, sein Leben zu überdenken, denkt auch nicht richtig. Man geht kein Risiko ein, wenn man bereit ist, den richtigen Weg erneut auszuwerten. Man geht aber ein Risiko ein, wenn man nicht bereit ist, den falschen Weg zu überdenken. Also, vielleicht freust du dich, solltest es aber nicht, weil du vielleicht die falsche Spielweise hast. Oder weil du dich freust über Zwischenetappen, Zwischenergebnisse und nicht über sein Ziel. Aber du sollst dich nicht freuen, wenn du nicht bereit bist, eine Bestandsaufnahme zu machen. Die richtige Grundeinstellung ist Lernbereitschaft. Ist demütig. Denkt bewertend oder auswertend, anstatt dass sie unbelehrbar ist. Ich lese jetzt die letzten Verse des Kapitels ab Vers 15. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ich weiß, dass man natürlich mehr als nur eine Botschaft mit diesen Versen verbringen könnte. Aber die richtige Grundeinstellung ist belehrbar. Vers 15a. Sie gibt zu, dass etwas korrekt ist. Sie ist nicht postmodern. Wisst ihr, in der Postmoderne gibt es deine Wahrheit und meine Wahrheit. Es gibt nicht eine Wahrheit. Aber Paulus sagt, hier ist ein korrekter Weg. Und wenn man belehrbar ist, dann gibt man zu, dass es einen korrekten Weg gibt. Und es gibt natürlich auch andere, die nicht korrekt sind. Sie rechnet damit und hofft sogar darauf, dass Gott Fehler korrigiert oder aufweist. Vers 15b. Wenn du auf, oder was heißt es, über? Und wenn ihr über etwas anders denkt, Gott will, dass wir immer über Christus und seine Herrlichkeit denken, in allen Belangen unseres Lebens. Wenn du über anderes denkst, will man hoffen, wird Gott dich korrigieren, damit du nicht über andere Dinge denkst, sondern auch das eine Ziel. Alles andere soll das Ziel fördern. Alles, was davon abnimmt, ist verkehrt und müsste gelassen werden. Also sie gibt zu, dass es etwas gibt, was korrekt ist. Sie rechnet damit, dass Gott Fehler aufweist. Sie ändert das nicht, was keine Korrektur benötigt. If it ain't broke, don't fix it, sagt man auf Englisch. Wenn es nicht kaputt ist, soll man es auch nicht reparieren. Also wenn der Weg der richtige ist, bleibt dabei. Vers 16. Also wenn du richtig läufst, dann bitte ändere das nicht. Und sie lernt von nachahmenswerten Vorbildern. Paulus sagte, ihr habt uns zum Vorbild. Und wir, anstatt Paulus in die Kritik zu ziehen, sollten ihn zum Vorbild nehmen und seine Mitarbeiter. Und er steht im Kontrast zu Folgendem. In Vers 18 und 19 weint Paulus sogar über die traurige Realität der Feinde des Christus. Feinde des Christus. In Vers 19 zum Beispiel redet er über ihr Ende, Verderben. Denkt an ihr Ende. Denkt an ihr Motiv. Das heißt, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie machen das, was ihnen sinnlich gefällt. Sie leben für diesen Körper, für dieses Leben. Denkt an ihre Ehre. Ihr Ruhm ist in ihrer Schande. Sie sollten ihre Werksgerechtigkeit Gott als Sünde bekennen, aber sie rühmen sich ihre Schande. Und viel mehr. Leider heutzutage stehen Menschen in Kanzeln und rühmen sich ihre Schande. Das, was Gott ein Gräuel ist, darüber rühmen sie sich, dass sie das vertreten. Und ihre Gesinnung ist irdisch. Wie gesagt, erdgebunden, an der Erde gebunden. Ihre Gesinnung steht im Gegensatz zum Kreuz, im Gegensatz zu Christus. Das Kreuz ist das Gegenteil von Verderben, von Sinnlichkeit, von Unmoral und von dem Zeitlichen und Erdgebundenen. Und diese richtige Gesinnung behauptet und bekennt Wahrheiten, die jenseitig sind. Für unseren Übersetzer sage ich otherworldly. Jenseits Werte von der anderen Seite, nicht von diesseits. Vers 20. Unser Bürgerrecht ist nicht hier, sondern im Himmel. Ich bin nicht gegen nationalen Stolz. Bei der Olympiade, bei der Weltpokal ist es mir nicht abwegig, wenn die Deutschen sich über deutsche Siege freuen. Aber unser Bürgerrecht ist nicht hier, sondern wir sind Bürger des Himmels. Unsere Erwartung ist der Herr aus dem Himmel, der Retter, Vers 21. Unsere Erwartung ist die, merkt bitte, ich weiß, manche nehmen sich vor im neuen Jahr, Leibesübung, weniger Süßes und Fettes zu essen und lieber ein bisschen Leibesübung zu machen. Aber unsere Erwartung ist die Umgestaltung unseres Leibes der Niedrigkeit in die gleiche Form seines Leibes der Herrlichkeit. Darüber habe ich nachgedacht. Ist es möglich, dass unser Leib, ich sage nicht in der Erscheinung, also wir werden nicht unbedingt Narben haben, wie er sie hat vom Kreuz, von der Kreuzigung, aber ist es möglich, dass unser Leib umgestaltet wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichgeschaltet wird? Offensichtlich ja. Also das macht uns nicht zu Gott. In unserem Wesen werden wir nicht zu Göttern, aber unser verderblicher Leib wird umgestaltet in die Unverderblichkeit. Also wir werden umgestaltet und wir konzentrieren uns so sehr, ich tue es auch, auf die äußere Erscheinung. Wir versuchen, das zu retten, was nicht zu retten ist. Okay? Aber 1. Johannes 3,2 sagt auch, wir werden so sein wie er. Moralisch werden wir ihm auch gleichgestellt werden. Unsere Erwartung ist die kraftvolle Unterwerfung aller Dinge unter sich selbst. Jesus wird sogar unsere Sterblichkeit unter sich unterwerfen. Zum Schluss stelle ich die Frage, worin besteht deine Freude? Ist sie in den eigenen Errungenschaften, in der eigenen Gerechtigkeit? Mann, bin ich gut. Wenn deine Reaktion folgende ist, ja, na und? So erkenne, dass du dich als gefährlich, böse und verletzend einstufst. Gott will nicht gedient werden mittels des Fleisches, sondern mittels des Geistes. Er will, dass Christus unser ganzes Rühmen ist und nicht, dass wir zu uns selbst Vertrauen haben. Vertrau auf dich selbst. Vertrau dich. Ja. Aber Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Wenn es je einen Menschen gegeben hat, der auf sich selbst hätte vertrauen können, dann war es der Paulus. Aber er kam zu der Erkenntnis, dass seine Währung bei Gott keine Kaufkraft hatte, und er hat sein ganzes Vermögen eingetauscht gegen eines, und das heißt Christus. Wie es in Philipper 1,21 heißt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben, alle meine Träume, all meines Stolzes, sogar das Sterben meines physischen Körpers ist ein Gewinn. Anders gelangst du nicht zu der Auferstehung der seligen Toten. Besteht deines Lebens Freude in Christus und in Christus allein? Und ich stelle eine zweite Frage. Worauf richtest du dich aus? Ist deine ganze Ausrichtung auf die Gegenwart? Erlebe den Moment. Seht doch, wozu ich es gebracht habe. Ich bin angekommen. Oder auf die Vergangenheit? Schaut auf das, was ich erreicht, beziehungsweise auf was ich getan habe. Oder ist deine Ausrichtung nach vorne schauend? Es gibt zukünftig die Rechenschaft, die Belohnung. Ich bin von Gott nach oben berufen. Das ist meine ganze Orientierung. Nach vorne und hinauf. Das ist meine ganze Ausrichtung. Und ich stelle eine dritte und letzte Frage. Wenn deine Freude nicht Christus und deine Ausrichtung nicht von dieser Welt hinweg und nach oben in den Himmel ist, sondern in deiner eigenen Güte besteht und an diesem Körper und dieser Erde fixiert ist, dann will ich fragen, bist du belehrbar? Bist du korrigierbar? Bist du bereit, deinen Lebensweg und deine Zielsetzung zu überdenken und anders einstellen zu lassen? Vielleicht denkt man, warum soll ich das? Man kann nicht beides haben. Wie Jakobus 4, Vers 4 sagt, wer ein Freund der Welt sein will, der erweist sich als Feind Gottes. In unserem Text, in den Versen 18 bis 19, hieß es, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Bist du irdisch gesinnt? Besteht dein Leben in dem, was du hier auf Erden erlebst und erreichst? Rühmst du dich dessen, wofür du dich eigentlich schämen müsstest? Ist dein Appetit dir wichtiger als Gott? Du bist bereit, eine Sünde einzugehen, anstatt dass du auf deine Liste verzichtest? Wird nach der Bibel dein Ende das Verderben sein? Dann muss man wiederholt und weinend sagen, es handelt bei dir um einen Feind des Kreuzes des Christus. Du musst bereit sein, wie Christus, dein Leben kreuzigen zu lassen. Dein Leben, wie du es jetzt lebst, muss ans Kreuz, damit du das Auferstehungsleben gelangst. Ich will dich nur dazu ermutigen. Nehmen wir diese Punkte in umgekehrter Reihenfolge. Denke um, sei belehrbar, weil wenn du das nicht bist, dann hilft dir die Wahrheit nicht. Zweitens, sei nicht auf diese Erde fixiert, sondern lebe für die Ewigkeit. Lebe für den Himmel, nicht für diese Erde. Und drittens aber der erste Punkt hier. Lasse Christus deine ganze Freude sein. Freue dich nicht über deine Errungenschaften, was du erreicht hast. Gib zugunsten des Glaubens an Christus deine ganze Güte auf, um seine vollkommene Gerechtigkeit zu bekommen. Also wenn wir dann sagen, frohes Neues, es kann es auch sein, wenn deine Freude Christus ist. Und das wünsche ich euch für den letzten Tag dieses Jahres und für das kommende Jahr und für jedes Jahr danach.